Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, hier zu sein. Christian hat vorher in zwei Sätzen einfach meine Predigt gepredigt. Wenn ich mal so viel Erfahrung habe wie er, werde ich es auch in zwei Sätzen sagen können. Aber das kann ich heute leider nicht machen. Wir feiern heute Palmsonntag und wir denken an diesen Tag, an den ersten Tag der Leidenswoche Jesu zurück. Diese Osterwoche, die heute anfängt. Und an diesem Tag denken wir an eine ganz bestimmte Situation im Leben von Jesus zurück. Und zwar, als Jesus öffentlich in Jerusalem als König einzieht. Und ich möchte euch heute mitnehmen in Matthäus 21, wo wir die Geschichte uns anschauen werden, wo Jesus nach Jerusalem einzieht. Dann werde ich euch in einem Teil kurz erzählen, was das für die Menschen damals bedeutet hat. Aber dann werde ich euch auch zeigen, so wie Christian gesagt hat, das bringt gar nichts, wenn Jesus nur damals in Jerusalem eingezogen ist, aber heute nicht in unserem Leben einzieht. Und danach werde ich darüber sprechen, was es heute für uns bedeutet und was für eine Entscheidung wir deshalb treffen müssen. Deshalb kommt mit mir in Matthäus 21 und es lohnt sich, aufmerksam zu sein im ersten Teil, weil wir dann besser verstehen werden, was es für unser Leben bedeutet. Ich möchte aus Matthäus 21, Vers 1 lesen. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und setzten Jesus. Und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Okay, ich möchte euch ein bisschen Hintergrund zu dieser Geschichte geben, die ich gerade gelesen habe. Und zwar ist das, was hier passiert, ein sehr entscheidender Punkt im Leben von Jesus. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem zum Passafest und er macht hier in diesem Moment etwas, was er bis dahin in seinem Dienst noch nicht gemacht hat. Und zwar, bis zu diesem Punkt war Jesus ein bisschen undercover unterwegs. Jesus hat Menschen geheilt, Jesus hat das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Und Jesus ist zu den Sündern gegangen, um ihnen zu helfen. Und bis zu diesem Punkt hat Jesus immer, wenn jemand erkannt hat, dass er der versprochene König, der Retter der Menschheit ist, gesagt: Erzähl's niemandem weiter. Sag's nicht weiter. Aber an diesem Punkt, den wir hier sehen, ist so ein Wendepunkt im Leben von Jesus. Und zwar, was Jesus hier macht, ist etwas ganz Bewusstes, was die Menschen damals verstanden haben. Und zwar, er macht etwas, er setzt sich auf diese Tiere, auf den Esel. Und für die Menschen damals war es ganz verständlich, dass Jesus dadurch, dass er auf dem Esel nach Jerusalem reinreitet, dass er dadurch sagt: Ich bin der Messias. Jesus macht hier etwas ganz Bewusstes und tritt hier ganz öffentlich als König und Messias und Retter auf. Als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum nimmt Jesus nicht ein Pferd? Wer hat sich das schon mal gefragt? Warum nimmt Jesus einen Esel? Ein Esel ist so klein und langsam und ja, es sieht einfach so bescheiden aus. Warum nimmt er nicht einfach ein Pferd, so wie die Könige damals das auch gemacht haben? Und ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Und zwar, Jesus wollte zeigen, dass er nicht ein König ist wie die anderen Könige. Und der zweite Grund ist, er erfüllt dadurch etwas, was über ihn im Alten Testament vorausgesagt worden war. In Zacharia 9, Vers 9 steht, frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Das ist die Stelle, die Matthäus auch zitiert. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen. Einem Jungen, einer Eselin. Das, was Jesus hier macht, war für die Juden damals etwas sehr Klares. Die Juden kannten diese Vorhersage über den Messias, dass er auf einem Esel in Jerusalem reinreiten wird. Und sie wussten ganz genau, was es bedeutet, was Jesus hier macht. Sie wussten, dass Jesus dadurch öffentlich ankündigt, dass er der König ist, der versprochen ist. Und die Menschen verstehen ganz genau, was hier passiert. Und deshalb fangen sie an, ihn zu feiern. Und sie fangen an, ihm zuzurufen, Hosianna, dem Sohn Davids. Und da bricht so ein richtiges Feiern aus unter den Menschen. Die Menschen feiern Jesus als König. Und sie machen hier einige Dinge, die man nur für Könige gemacht hat. Als erstes, sie nehmen ihre Mäntel, legen ihn auf die Esel. Das hat man gemacht, um einem König Respekt und Ehre zu zeigen damals. Auf die Pferde, aber sie machen es auf den Esel. Sie legen ihre Mäntel auf die Straße. Das ist so ähnlich, als würden wir so einen roten Teppich ausrollen und sagen, komm, dir gehört alles, ich gebe dir meinen Mantel und wenn du willst, gebe ich dir auch mein Leben. Und sie kommen und bereiten Jesus hier den roten Teppich, dass er als König in Jerusalem einziehen kann. Und dann machen sie noch etwas, und zwar sie nehmen Palmzweige, deshalb heißt es auch Palmsonntag, und legen sie vor Jesus auf den Weg. Und wenn wir uns anschauen, was es bedeutet, ich möchte euch ein bisschen einen Hintergrund dafür geben, weil es uns besser hilft, es zu verstehen, dann sehen wir, dass das schon einmal vorgekommen ist in der Geschichte vom Volk Israel. Und zwar 200 Jahre bevor Jesus hier nach Jerusalem eingezogen ist, ist ein anderer Mensch, der sich als König feiern lassen hat, auch in Jerusalem eingezogen und die Menschen haben ihn mit Palmzweigen bejubelt. Dieser Mann war Judas Makkabäus. Wenn ihr seine Geschichte lesen wollt, dann könnt ihr die Apokryphen lesen. Das war ein Mann, der gesagt hat, wir wurden genug unterdrückt. Und er hat einen Aufstand angeleitet und die Armeen, die Israel unterdrückt haben, besiegt. Und nachdem er sie besiegt hat und die Juden aus der Unterdrückung befreit hat, ist er nach Jerusalem eingezogen und die Menschen haben ihn gefeiert, weil er sie von dieser politischen Unterdrückung befreit hat. Und die Menschen haben davon Geschichten gehört und sie haben es irgendwo noch in ihrem Kopf, okay, damals wurden wir befreit und jetzt machen sie genau das Gleiche, weil sie die Hoffnung haben, jetzt werden wir auch befreit werden. Jetzt ist der König endlich da, der uns von den Römern befreien wird. Und deshalb nehmen sie die Palmzweige als dieses Zeichen. Du bist unser König und du wirst uns endlich von den Römern befreien, weil sie glauben, dass Jesus gekommen ist, um die politische Unterdrückung von den Römern zu beenden. Wenn wir damals am Palmsonntag hingehen würden zu den Menschen in der Menge, die Jesus zujubeln, und sie fragen würden, was glaubt ihr, was ist das größte Problem in unserem Land? Und was erhofft ihr euch von diesem König, der hier einzieht? Dann würden die Antworten, glaube ich, so in die Richtung gehen. Das größte Problem ist, dass wir durch die Römer unterdrückt werden. Und wir erwarten von dem Messias, dass er uns von dieser Unterdrückung befreit. Aber Jesus erfüllt diese Erwartung nicht. Jesus löst nicht das Problem, was die Menschen denken, dass es das größte Problem ist, weil er ein ganz anderer König ist, als die Menschen es erwarten. Als ich darüber nachgedacht habe, was für eine Erwartung die Menschen an Jesus hatten, habe ich gemerkt, wir denken oft gar nicht so anders. Wenn wir uns jetzt heute hier hinstellen würden, wenn wir auf die Straße gehen würden und ein paar Menschen fragen würden, was ist das größte Problem in unserem Land, dann würden wir viele Antworten in die Richtung bekommen, ja, es ist unsere Regierung, es ist die Inflation, Energiepreise, es sind einfach die falschen Leute an der Spitze. Und wahrscheinlich wird es hier bei uns gar nicht so anders sein. Und ich sage nicht, dass diese Dinge keine Probleme sind, aber die Antwort von Jesus auf die wirklichen Probleme ist oft anders. Jesus würde uns sagen, das größte Problem ist nicht die Regierung, es sind nicht die Energiepreise und es ist auch nicht die Inflation. Sondern Jesus würde sagen, das eigentliche Problem ist das, was dich regiert. Das, was in dir ist, und zwar die Sünde. Das ist das eigentliche Problem unserer Gesellschaft, Sünde. Dass wir davon beherrscht werden, immer das zu tun, nach was wir körperlich verlangen haben. Das ist unser eigentliches Problem. Und auch wenn wir eine andere Bundesregierung hätten, das würde uns nicht helfen, wenn wir immer noch von der Sünde regiert werden. Das würde niemandem etwas helfen. Und deshalb kommt Jesus und er spricht nicht diese Probleme an der Oberfläche an, sondern Jesus geht hin und packt das Problem bei der Wurzel. Jesus geht hin und sagt, ich bin gekommen, um das eigentliche Problem zu lösen, die Sünde, die die Menschen von innen beherrscht. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Jesus ist kein König, wie wir ihn uns vorstellen, der ein König sein würde. Oder wie die Menschen ihn damals erwartet haben. Jesus ist gekommen, um die eigentlichen Probleme anzugehen. Okay, wenn du dich jetzt fragst, okay, das ist alles schön und gut mit dieser Geschichte. Die Menschen haben Jesus damals gefeiert, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Dann möchte ich dich jetzt in den nächsten Minuten an ein paar Sachen erinnern. Und zwar die erste Sache ist, Jesus ist nicht nur damals nach Jerusalem gekommen, sondern das hat was mit meinem Leben zu tun, weil er heute Morgen auch in mein Leben einziehen will, als König. Aber er kommt als ein ganz anderer König, als wir es kennen, als wir es hier in der Welt von Herrschern kennen. Und heute Morgen werden wir die Möglichkeit haben, Ja oder Nein dazu zu sagen, dass Jesus bei ihnen einzieht. Ich möchte mir heute Morgen die Zeit darüber nehmen, um über das Thema zu sprechen, wenn Jesus bei dir einzieht. Was es bedeutet, wenn Jesus bei dir einzieht? Und der Punkt, den ich machen will, ist, Jesus möchte heute Morgen in unser Leben einziehen. Und zwar, er möchte als König einziehen und nicht als Mitbewohner. Jesus kommt in unser Leben, um als König einzuziehen und nicht als Mitbewohner. Das ist die erste Sache, auf die ich mich konzentrieren will. Und wenn du dich fragst, okay, was bedeutet das? Was ist der Unterschied, wenn ein König bei mir einzieht oder ein Mitbewohner? Dann möchte ich dir das durch ein Beispiel aus meinem Leben versuchen, ein bisschen greifbarer zu machen. Ich habe 3 Jahre meines Lebens auf ETS, der Bibelschule, gelebt. Und in diesen 3 Jahren habe ich mein Zimmer immer mit jemandem geteilt. Und einer von meinen Mitbewohnern im letzten Jahr ist heute Morgen auch da, Daniel Braun. Wir hatten eine Hammerzeit, wir haben es genossen, das Zimmer miteinander zu teilen. Aber was ich euch sagen möchte ist, wenn du einen Mitbewohner hast, dann musst du mit diesem Menschen ein paar Vereinbarungen treffen, dass das Leben harmonisch ablaufen kann und dass du keinen Streit hast. Dass ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wir hatten dort auf der Bibelschule so ein kleines Zimmer. Es war nicht groß, aber es war groß genug. Wir hatten 2 Betten, 2 Tische, ein kleines Sofa und ein kleines Bad mit einem Waschbecken, mit einer kleinen Dusche und einer Toilette. Das war unser Zimmer. In diesem Zimmer haben wir gelebt. Und es war sehr schön. Aber was wir machen mussten, ist, wenn du einen Mitbewohner hast, dann musst du Abmachungen treffen. Du sagst, ich schlafe in diesem Bett und du schläfst in diesem Bett. Ich kann nicht hingehen und versuchen, jede Nacht mein Bett zu wechseln. Das funktioniert nicht. Und wenn ich das machen würde, dann würde es kein Mitbewohner mit mir aushalten. Oder ich habe diesen Tisch, du hast diesen Tisch. Und ich kann nicht hingehen und sagen, ich will jetzt an deinen Tisch, weil das einfach unnötig Konflikte auslösen würde. Und du musst dich auch absprechen, wer geht heute als erstes duschen, wer als zweites, dass wir auch noch pünktlich zur Klasse kommen. So ist es, wenn du einen Mitbewohner hast. Wenn du einen Mitbewohner hast, dann musst du alles teilen. Dann gehört dem einen die Hälfte und dem anderen die andere Hälfte. Aber wenn Jesus als König einzieht, dann ist es so, als würde ein König das ganze Haus kaufen. Und wenn der König das Haus kauft, dann kann er zu mir kommen und sagen, okay, das gehört jetzt alles mir, ich brauche dein Bett. Und dann hat er mein Bett. Und dann sagt er, schlaf vor der Tür und ich muss vor der Tür schlafen. Das ist das, was ein König machen könnte. Der König macht die Regeln. Und der König gibt Befehle. Das passiert, wenn ein König einzieht, dann gehört ihm alles. Ich habe gemerkt, dass wir Menschen Jesus oft gerne als Mitbewohner in unserem Leben haben, aber nicht als König. Es ist sehr angenehm, Jesus in so einem Gästezimmer zu haben, zu dem wir hingehen, wenn wir was brauchen, wenn wir Probleme haben. Und dann, wenn wir alle unsere Bedürfnisse gestillt haben, dann sagen wir, Jesus, jetzt ist Zeit, schlafen zu gehen. Ich gehe und schaue meine Serie weiter. Ich muss jetzt mal runterkommen und meine Sachen machen. Aber wenn Jesus bei uns einzieht, dann wird er nicht in einem Gästezimmer bleiben. Jesus kommt entweder als König oder er bleibt draußen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, darf Jesus in dein Leben reinreden? Oder wann hat Jesus das letzte Mal in dein Leben reingeredet? Darf Jesus unsere Gewohnheiten in Frage stellen? Darf Jesus uns sagen, wie wir unsere Freizeit verbringen sollen? Was wir uns anschauen sollen? Mit wem wir unsere Zeit verbringen sollen? Wie wir unser Geld ausgeben sollen? Darf Jesus da reinreden? Oder wie wir unseren Urlaub planen? Hat Jesus da ein Mitspracherecht? Darf er die Art und Weise, wie wir denken, herausfordern oder darf er uns in unseren Kalender reinreden? Wenn Jesus das nicht darf in unserem Leben, dann ist er nicht unser König. Wenn Jesus nicht in unser Leben reinreden darf und uns korrigiert, dann ist er maximal so ein Gast oder Mitbewohner, den wir versuchen auszunützen, den wir sagen, ja, ich brauche dich, dass ich nicht in die Hölle komme, ich brauche dich, um gerettet zu werden, aber ich will mein Leben nicht verändern. Und wenn wir so leben, dann sind wir keine Nachfolger von Jesus. Wenn wir so leben, wenn Jesus nicht unser König ist, dann sind wir keine Nachfolger von Jesus. Dann finden wir Jesus vielleicht toll, dann finden wir die Bibel schön, dann finden wir es schön, in die Gemeinde zu kommen. Aber wenn Jesus nicht in unser Leben reinreden darf, dann sind wir keine Christen. Eine Frage, die du dir stellen kannst, wie du das in deinem Leben bewerten kannst, ist, du kannst dich fragen, wann hat Jesus das letzte Mal etwas in deinem Leben korrigiert? Ich gehe davon aus, wir sind alle nicht perfekt. Wir haben alle Dinge, die wir falsch machen. Und wenn wir Jesus reingelassen haben, dann wird er diese Dinge angesprochen haben. Und wann habe ich das letzte Mal etwas geändert, weil Jesus etwas gesagt hat? Und ich glaube, Jesus sagt uns ganz viel. Jesus sagt uns oft, was wir tun sollen, aber oft wollen wir genau das, was Jesus sagt, nicht hören. Wir wollen nicht darauf hören, weil es manchmal unangenehm ist, weil wir dann unser Leben ändern müssen. Du kannst dich das fragen und das wird dir zeigen, ob Jesus der König ist in deinem Leben oder nicht. Oder ob du dein eigener König bist. Ich möchte weitergehen und einen noch sehr wichtigen Punkt erwähnen. Und zwar, wenn wir darüber sprechen, dass Jesus als König bei uns einzieht, ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass Jesus nicht als tyrannischer König einzieht, der uns unterdrücken will. Dass Jesus nicht ein König ist, der sein Volk ausbeutet. Der zu den Menschen geht, damit er mehr hat. Sondern wir lesen hier von ihm, dass er ein sanftmütiger König ist. Das bedeutet, er kommt in unser Leben, um uns zu dienen. Er kommt in unser Leben, um uns zu retten und uns den Weg zum echten Leben, zum ewigen Leben zu zeigen. Und das macht er, indem er uns seine Herrschaft nicht aufzwingt. Andere Könige in der Geschichte haben ihre Herrschaft immer durch Gewalt aufgezwungen. Die mussten eine Armee haben, die haben ein Land erobert und danach war dieser König ihr König und jeder musste machen, was dieser König sagt. Jesus macht das nicht so. Jesus kommt auf einem Esel, nicht mit einem Schlachtpferd, sondern er kommt und die Bibel sagt, er klopft an unserer Tür, weil er einziehen will. Und er bietet uns an, freiwillig in eine Beziehung mit ihm zu treten, durch die er uns von der Unterdrückung der Herrschaft der Sünde in uns befreit und den Weg zum ewigen Leben zeigt. Das ist die Art von Herrschaft, die Jesus uns anbietet. Jesus kommt also nicht als Tyrann, sondern er kommt als König, der unser Bestes will und der das durch eine Beziehung mit uns tun will. Wenn Jesus uns also korrigiert, dann macht er das nicht nur, weil es gerade schön ist, jemanden zu unterdrücken, sondern er macht es, um uns zu helfen. Wenn Jesus in unser Leben kommt, das ist die zweite Sache, die ich betonen möchte, dann kommt er, um uns den Weg zum echten Leben zu zeigen. Dann kommt er, um uns zu zeigen, wie das Leben eigentlich gedacht war. Wie wir als Menschen zurück zu dem kommen, wie Gott das Leben erfunden hat. Wie wir als Menschen gerettet werden können von Sünde und nicht mehr dem nachgehen müssen, was die Sünde uns befiehlt zu tun. Das ist das, was Jesus tut. Und Jesus schafft hier einen Kontrast zu allen anderen Königen und Herrschern, die jemals hier auf der Erde waren. Jesus kommt nicht, um etwas uns zu nehmen, sondern Jesus kommt, um uns ewiges Leben zu bringen, um uns etwas zu geben. Und das macht er, indem er uns eine Beziehung anbietet. Und das ist auch die Definition davon, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben. In Johannes 17 lesen wir, dich zu kennen ist ewiges Leben. Ewiges Leben bedeutet es, Gott zu kennen und den, den er gesandt hat, Jesus. Deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, bevor wir irgendwelche Regeln einhalten, bevor wir irgendeine Veränderung machen, dass wir verstehen, wer Jesus ist. Und was für eine Art von König er ist, damit wir das, was er uns sagt, dort, wo er uns korrigiert, dass wir das richtig einordnen können. Wir müssen verstehen, dass Jesus ein König ist, der uns liebt, der unser Bestes will und dem wir so wichtig waren, dass er bereit ist, für uns zu sterben. Und daran denken wir zurück an Ostern, dass Jesus Mensch wird, weil er uns so sehr liebt. Damit wir nicht verloren gehen müssen. Hinter den Befehlen und Regeln, die Gott in unser Leben bringen will, ist immer eine Absicht. Und zwar diese Absicht ist Liebe. Die Absicht ist, dass er das Beste für uns will. Er will das, was wirklich gut für uns ist. Nicht das, was sich im ersten Moment gut anfühlt und uns auf lange Zeit zerstört. Und oft ist es so, dass die Dinge, die schlecht für uns sind, die fühlen sich im ersten Moment gut an, aber auf lange Sicht zerstören sie uns. Und die Dinge, die gut sind, fühlen sich im Moment nicht unbedingt so angenehm an, aber auf lange Sicht bringen sie viel Gutes hervor. Aber Jesus kommt, weil er das Beste für uns will und uns zeigen will, was wirklich gut für uns ist. Ich habe gemerkt, dass die größte Lüge vom Feind ist, dass er uns glauben lassen will, dass Gott nicht wirklich unser Bestes möchte. Dass er uns sagen will, Gott gönnt dir nichts. Oder Gott hält etwas von dir zurück, was du finden würdest, wenn du einfach deinen Verlangen nachgehst. Das ist die Lüge, die er schon ganz am Anfang hatte. In 1. Mose 3, ich möchte euch das kurz vorlesen, weil ich glaube, dass es sehr bedeutend ist und weil das immer noch das ist, was wir als Menschen jeden Tag erleben. Hier in 1. Mose 3 steht, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie nicht an, damit ihr nicht sterbt. Also die ersten Menschen wissen, was Gottes Absicht ist, und zwar, dass wir nicht sterben, dass wir nicht verloren gehen. Aber jetzt kommt die Schlange, der Satan, der Feind und dreht das alles um und kommt mit der Lüge und sagt, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Also seine Lüge hier ist, Gott hält etwas zurück von euch. Gott will nicht, dass du das wirklich gute Leben hast. Und das hält er zurück von dir. Dass du sterben wirst, wenn du das tust, was Gott gesagt hat, tu es nicht, ist eine Lüge. Das ist das, was der Feind damals gemacht hat und das ist die gleiche Lüge, die er heute benutzt. Er kommt immer noch mit der gleichen Lüge und sagt uns, Gott will eigentlich nicht dein Bestes. Und wenn wir in unser Leben schauen, dann werden wir sicher Bereiche finden, wo wir diese Lüge glauben. Wo wir Gott nicht wirklich vertrauen. Es kann unser Geld sein, wo der Feind kommt und sagt, Gott will, dass du nicht so viel hast. Gott will dir einfach was wegnehmen. Obwohl Gott sagt, wenn du gibst, dann hast du viel mehr. Geben ist das, was wirklich bedeutend ist. Oder wenn wir in den Bereich Unterhaltung gehen, und das ist eine Sache, die mich beschäftigt hat, dann kommt der Feind und sagt uns, Gott will nicht, dass du abschalten kannst, deshalb möchte er nicht, dass du diese schlechten Serien, die du weißt, dass du sie nicht schauen sollst, anschaust. Jesus will, dass du dich nicht erholst. Aber Jesus will was viel Besseres für uns, und zwar, er will uns echte Erholung geben, echte Ruhe. Nicht nur so eine Scheinruhe, wo wir uns kurz berieselt fühlen. Deshalb fordert er uns heraus, Dinge, die schlecht für uns sind, abzulegen. Die Sünde abzulegen, die uns davon zurückhält, so zu leben, wie er es möchte. Und die Frage, die wir beantworten müssen, ist, welcher Stimme vertrauen wir? Vertrauen wir darauf, dass Jesus ein König ist, der wirklich das Beste für uns will? Oder glauben wir, dass er uns was wegnehmen will? Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann sehen wir diese Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen müssen, ich habe die Lüge des Feindes geglaubt und ich muss anfangen, Jesus zu vertrauen, dass er das Beste für mich will. Das ist so wichtig für uns zu verstehen, diese Reihenfolge zu haben, dass wir Gottes Absicht hinter den Dingen, die er uns sagt, verstehen. Und ich glaube, Jesus hat uns das so gut gezeigt, wie es uns niemand zeigen kann. Und zwar, er hat uns seine Liebe am Ende dadurch gezeigt, dass er bereit war, ans Kreuz zu gehen und für uns zu sterben. Dass dieses Leben für uns wieder möglich ist. Dass diese Beziehung zu ihm wieder möglich ist. Um uns zu zeigen, du kannst mir wirklich vertrauen, weil ich liebe dich so sehr, dass ich für dich sterbe. Du kannst mir wirklich vertrauen, dass das, was ich sage, zu deinem Besten dient, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Es ist eine Frage des Vertrauens. Und ich glaube, dass Jesus uns herausfordert und uns dazu ruft, ihm zu vertrauen, dass er uns liebt. Letzte Woche haben wir die Predigt über Johannes 3,16 gehört. Dort steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Darin sehen wir so die Motivation von Jesus, warum er Mensch geworden ist, warum er zu uns gekommen ist, warum er das Ganze gemacht hat, woran wir jetzt an Ostern zurückdenken. Dass wir nicht verloren gehen, damit wir nicht in diesem Leben bleiben müssen, wo wir uns selbst zerstören, sondern dass er uns da rausruft und zurückbringt in das Leben, wie er es eigentlich gedacht hat. Wenn wir Gott nur gehorchen, aber nie verstanden haben, dann kann das uns von Gott entfernen. Und mein Wunsch ist heute Morgen, dass wir alle erkennen, dass alles, was Jesus uns sagt, aus Liebe ist. Aus Liebe, weil er das Beste für uns möchte. Ich möchte und diese Gedanken ins Gebet mitnehmen. Ich will dich fragen, darf Jesus heute Morgen bei dir einziehen? Darf Jesus in die Bereiche einziehen, wo du ihn bis jetzt noch nicht reingelassen hast? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du Jesus bis jetzt rausgehalten hast? Kennst du Jesus schon? Du kannst dir, während jetzt das Lobpreisteam nach vorne kommt und im Hintergrund spielen wird, dir eine Zeit im Gebet nehmen. Du kannst anfangen, mit Jesus über diese Dinge zu sprechen. Du kannst ihn einladen. Die Bibel sagt, Jesus steht vor unserer Tür und er klopft, weil er rein möchte. Jesus wird die Tür nicht eintreten. Jesus möchte dir erstmal zeigen, dass er dich liebt. Und dir dann den Weg zurück zum echten, ewigen Leben zeigen. Es ist das Beste, was uns passieren kann. Deshalb geh jetzt ins Gebet und lass dich von Jesus korrigieren. Und vielleicht muss der Heilige Geist lügen. Entlarven in unserem Leben, die wir geglaubt haben, dass Gott nicht wirklich unser Bestes will. Und wir können sie vor ihm bringen und heute in dieser Zeit, wo wir in seiner Gegenwart sind, Jesus begegnen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns liebst. Dass du ein König bist, der uns liebt, der uns nicht unterdrücken will. Der gekommen ist, um uns den Weg zum ewigen Leben zu zeigen. Und ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, jetzt hier bist. Und ich bete, dass du Dinge aufdeckst, dass du Licht in die Bereiche in unserem Leben wirfst, wo wir alles noch im Dunkeln gelassen haben, wo wir versuchen, das Schlechte zuzudecken. Und dass du da reinkommst und uns rausrufst von der Sünde. Die Sünde, die uns zerstört, die uns zu Sklaven macht, die Sünde, die so ein Tyrann ist und unser Leben zerstören will. Und wir wollen heute zu dir umkehren und uns öffnen, dass du einziehen kannst. Wir wollen sagen, Jesus, wir sind bereit, dass du einziehst. Wir wollen sagen, bau du deinen Tempel in mir. Lass uns sehen, wie du bist. Und mein Gebet heute Morgen ist, dass jeder, der hier ist, erkennt, was deine Absicht mit uns ist. Dass deine Absicht Liebe ist. Dass du uns den Weg zum ewigen Leben zeigen willst und dass du das durch eine Beziehung machst. Und wir wollen antworten und sagen, Jesus, wir gehorchen dir. Wir gehorchen dir gerne. Wenn du sprichst, dann hören wir. Das soll unsere Antwort sein als Gemeinde. Wir wollen ein Volk sein, das auf dich hört, das dir wirklich vertraut. Wenn du heute Morgen noch da bist und Gebet brauchst, dann kannst du, während wir hier singen, noch nach vorne kommen und wir werden für dich beten. Wenn du Jesus in dein Leben reinlassen willst, das erste Mal, wenn du sagen willst, ich möchte nicht mehr in der Sünde leben, sondern ich will umkehren, dann kannst du jetzt auch nach vorne kommen. Und wir werden dich unterstützen. Aber das kannst du auch an deinem Platz machen, mit Jesus reden. Wir wollen dir helfen. Ich möchte, dass wir jetzt einfach diese Zeit im Gebet haben.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.